2019 5548, 2020 5195.
Immer noch sehr, sehr hoch. Es folgt das Gespräch mit Dr. Dan Christian Gatters von OII Europe.
In Berlin beim Bundesministerium für Bildung, Familien, Senioren, Frauen und Jugend mit Dr. Dan Christian Gatters, Executive Director Organization International Europe. Was ist das für eine Organisation?
Das ist eine Schirmorganisation für Organisationen, die von intergeschlechtlichen Menschen geleitet werden und die menschenrechtsbasierte Arbeit zu Inter machen. Wir haben 28 Organisationen über ganz Europa verstreut und auch eine in Tunesien. Wir decken die Region Europa, Zentralasien und die Maghreb-Region ab.
Und euch gibt es schon ganz lange?
Ja, Europe wurde gegründet am 10. Dezember, das ist der Menschenrechtstag, 2012, während des zweiten internationalen Intersex-Forums, das in Stockholm stattfand, als ein Netzwerk von den damals sehr wenigen existierenden Organisationen intergeschlechtlicher Menschen in Europa. Das war zunächst ein informelles Netzwerk, wir haben aber dann schon unter dem Namen gearbeitet und haben dann 2015 beschlossen, uns zu registrieren hier in Deutschland als eine gemeinnützige NGO.
Ihr kommt ja aus einer langen Geschichte der Pathologisierung des Themas Intergeschlechtlichkeit oder überhaupt des Themas geschlechtliche Vielfalt. Wie habt ihr euch gegründet? Was war der Anlass?
Der Anlass war, dass ganz eindeutig die menschenrechtszentrierte Perspektive gefehlt hat, die für all diese Themen notwendig ist. Und OII, also das sozusagen die Organisation, mit der alles gestartet hat, Organization Intersex International, wurde 2003 gegründet von Curtis Hinkle und Sarita Guillot, ist weiterhin registriert in Kanada. Und das Besondere an dieser Organisation, die aber ansonsten im Augenblick eher still liegt, war, dass sie nicht länderbasiert war, sondern sprachbasiert. Sie entstand dadurch, dass Curtis Hinkle in den frühen Zeiten des Internet angefangen hat, global ein Outreach zu machen, um intergeschlechtliche Menschen zu finden. Und das ist das Besondere auch an OII, aber das hat auch wirklich mit dazu beigetragen, dass wir so global so gut vernetzt sind. Und aus dieser Grundorganisation entstanden dann sprachbasierte und später dann auch eher national basierte im Sinne von nationalen Namen, wie OII Germany zum Beispiel 2008 und andere Organisationen. Das sind nicht die einzigen, die menschenrechtsbasiert arbeiten, aber das war sozusagen ein zentraler Punkt in der Geschichte global, der diese Menschenrechtszentriertheit wirklich ganz stark nach vorne gestellt hat zum ersten Mal. Und OII Europe haben wir dann letztlich wirklich gegründet, weil einige der wenigen existierenden Organisationen bereits angefangen hatten, 2009 auf Europaebene zu arbeiten. Und dann hatten wir diese Situation, dass und angefangen haben auch mit EGA Europe zusammenzuarbeiten, also der LGBT und dann später Umbrella-Organisation mit TGU, also mit Transgender Europe. Und dann kam es zu solchen Situationen wie öffentlichen Veranstaltungen, wo dann eben diese zwei Schirmorganisationen und eine nationale Interorganisation dabei war, die aber trotzdem über Europa reden konnte, weil wir so stark vernetzt waren, dass wir problemlos berichten konnten über die Situation in anderen Ländern, als dem Land, aus dem wir kamen. Und dadurch war einfach das Gründen von OII Europe der nächste logische Schritt, sodass wir dann einfach zusammen mit den anderen Umbrellas als auf sozusagen dieser Schirmorganisationsebene bei solchen Veranstaltungen die Rechte intergeschlechtlicher Menschen in Europa vertreten konnten.
Du hast in deinem Vortrag dargestellt, dass es mehrere Etappen gab, Beschlüsse zu fassen. Kannst du die Etappen kurz charakterisieren und was sind die Kernforderungen? Konntet ihr euch darauf schnell einigen?
Also die allererste Etappe war zu den Forderungen, die wirklich weiterhin sehr zentral sind, auch wenn sie jetzt erweitert wurden, die in der Deklaration von Malta niedergelegt sind. Die erste Etappe dazu war wirklich, sich zu treffen. Und das war das erste internationale Intersex-Forum 2011 in Brüssel. Das war initiiert unter anderem von uns, aber eben auch von anderen intergeschlechtlichen AktivistInnen. Und das war das erste Mal, dass ich die Leute, die sich schon online getroffen hatten, zum allerersten Mal in Person gegenüber saßen. Und das war sozusagen der Startpunkt. Wir hatten dann das zweite Forum, da wurde der Kreis dann noch erweitert, und das dritte Forum, und das führte dann eben zur Deklaration von Malta. Und die Forderungen sind wirklich sehr vielfältig. Also ganz zu oberst steht natürlich irgendwie ein Ende von intergeschlechtlicher Genitalverstümmelung, aber es betrifft auch Forderungen wie medizinische Versorgung, dann die ganze Sache mit der Registrierung von intergeschlechtlichen Kindern, die eben auch zu IGM führt. Es ist für die damalige Zeit umfassend und wurde wirklich zum gemeinsamen globalen Standard. Und dass wir den haben, ist wirklich auch mit ein Grund dafür, dass wir immer in der Lage waren, zusammen zu agieren. Das hat sich auf UN-Ebene gezeigt, aber dadurch, dass diese ganze Entwicklung auf UN-Ebene natürlich auch diffundieren hinein in die Europa-Ebene, dass die nationalen Organisationen, also alle unsere Mitgliedsorganisationen, dass wir alle darüber übereinstimmen in diesen Forderungen, macht es für uns als OAI Europe natürlich auch einfacher und macht uns stärker, weil wir einfach wissen, wofür wir arbeiten müssen und können. Und dieser Kontakt, der sich da gebildet hat zwischen den Organisationen, der besteht weiterhin. Wir sind in sehr engem Austausch mit unseren Mitgliedern und auch global. Und das ist sozusagen einer der zentralen Punkte. Und dann habe ich weitere Elemente erwähnt, die dann zu diesen Empfehlungen Schritt für Schritt geführt haben. Aber alle waren wirklich gekennzeichnet durch diese Gemeinsamkeit und das gemeinsame Wissen um Situationen in anderen Ländern und eben auch der Einheitlichkeit dessen, was sich ändern muss, was auch zeigt, dass es tatsächlich eben in den meisten Ländern genau dieselben Probleme sind, mit gewissen Unterschieden, aber grundsätzlich immer dasselbe Problem besteht oder dieselben Probleme bestehen.
Und gibt es aus meiner Sicht einen Dreiklang, so würde ich das mal nennen. Da gibt es einmal die juristische Seite, dann gibt es die ärztliche Seite und dann die gesellschaftliche Seite, die einwirken sozusagen. Die Betroffenen haben da ja möglicherweise gar nicht so viel mitzureden an der Stelle. Wie weit seid ihr da eigentlich und an welchen Stellen seid ihr wie weit?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ein Grund, warum ich jetzt bei meiner Vorstellung auch mehrfach irgendwie darauf hingewiesen habe, dass es so viele 10-jährige Geburtstage sind dieses Jahr mit diesen Recommendations, ist einfach auch, weil sich in diesen letzten 10 Jahren unglaublich viel entwickelt hat. Also wir sprechen wirklich von 2009, wenn ich da irgendwie einen Politiker getroffen habe und angefangen habe, von Inter zu reden, dann war das große Fragezeichen in Deutschland, aber auch anderswo. Und wir haben wirklich bis 2015 immer noch global relativ dieselbe Situation. Und dann passieren diese ganzen Dinge. Malta erstellt sein Gesetz zum Schutz von intergeschlechtlichen Menschen. Der Menschenrechtskommissar des Europarats publiziert sein Themenpapier, das sehr umfangreich auf die Bedarfe intergeschlechtlicher Menschen eingeht und die Menschenrechtsverletzungen, die wir erleben. Wir haben dann die ersten Fra-Studien, die Daten liefern zu diesen Themen. Also es baut alles aufeinander auf praktisch. Und es ist deswegen auch ein bisschen schwer zu sagen, wo sind wir wo. Denn wir haben jetzt 6 IGM-Bands, wir haben 14 Länder, die den Schutzgrund Geschlechtsmerkmale aufgenommen haben in ihre Antidiskriminierungsgesetzgebung. Wir haben 10, die das gemacht haben mit ihrer Hassreden- und Hassverbrechen-Gesetzgebung. Wir haben die Gesetze und dann ist immer die Frage der Implementierung, es ist die Frage des Monitoring, es ist die Frage, wenn eine intergeschlechtliche Person diskriminiert wird oder Gewalt ausgesetzt ist, kann die denn dann überhaupt hingehen zur Polizei und sagen, mir ist das und das passiert, ohne dann erstmal das Team irgendwie dem erklären zu müssen, worum es überhaupt geht. Und das sind so diese Divergenzen zwischen Recht und Implementierung. Auf sozialer Ebene sehen wir auf der einen Seite im Verhältnis zu vor 10 Jahren eine immense Steigerung von Wissen, aber man muss auch sagen, wir gehen von Null aus, so alles, was mehr ist als Null, ist immer mehr als Null. Ne? Also wir gehen von sozusagen einer Basis aus, in der, wo es kein Wissen gab oder sehr, sehr wenig zu, es gibt im Verhältnis dazu deutlich mehr Wissen, aber wir sind noch lange nicht an einem Punkt, wo man darum reden könnte, dass die Gesellschaft im Allgemeinen überhaupt weiß, dass intergeschlechtliche Menschen existieren oder wüsste, dass wir Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Wenn wir bei der Medizin gucken, die ist grundsätzlich sehr resistent gegenüber Veränderungen. weiterhin. Es gibt dann manchmal Highlights von einzelnen ÄrztInnen, die anfangen zu überlegen und zu Verständnis zu zeigen. Das ist dann immer sehr schön. Im idealen Fall vielleicht dann sogar selbst hingehen und anfangen, ihre KollegInnen zu briefen. Aber das ist wirklich rudimentär. Also ich würde sagen, das ist der Bereich, wo noch ein extremer Nachholbedarf ist, in allen Ländern, auch denen, die schon Gesetzgebung haben. Und das zeigt sich dann einfach auch in dem Zugang von intergeschlechtlichen Menschen zur generellen Gesundheitsversorgung. Also auf der einen Seite haben wir intergeschlechtliche Genitalverstümmelung und alle Mechanismen, die damit zusammenhängen, aber wir haben halt auch weiterhin diesen großen Mangel an Zugang zu benötigter Gesundheitsversorgung. Benötigt entweder als Folge von intergeschlechtlicher Genitalverstümmelung oder aber einfach benötigt. Und gerade kürzlich hat mir wieder ein Elternteil eines intergeschlechtlichen Kindes erzählt, da war das Kind irgendwie krank und dann sind sie irgendwie zum Arzt und es hatte eine schwere Erkältung. Und aus irgendeinem Grund wollte der Arzt plötzlich die Genitalien sehen und da frage ich mich schon ein bisschen, wo genau ist da der Zusammenhang? Und es existiert kein Zusammenhang. Also das ist eben diese Gewalt im medizinischen Kontext ist durchaus noch ein sehr, sehr großes Problem.
Wir haben die letzten offiziellen Zahlen aus 2017 über Eingriffe an nicht einwilligungsfähigen Kindern bis zum 9. Lebensjahr. Da waren es, glaube ich, so um die 2000 pro Jahr. Danach gibt es jetzt lange nichts mehr. Jetzt haben wir uns den Krankenhausschlüssel 2022, die letzte Veröffentlichung gewesen. Da sind wir in diesem Bereich auf 5000 Operationen gekommen. Also bei Kindern im Kontext von intergeschlechtlichen Diagnosen bis zum 9. Lebensjahr. Ja, wie bewertest du solche Zahlen?
Ich denke, sie sind sehr realistisch. Ich weiß auch, dass diese Zahlen sehr schwer zu bekommen sind, weil sich Operationen gerne auch mal unter benötigten oder eben auch nicht benötigten, aber sozusagen funktional kodierten Operationen verstecken und verstecken lassen. Das bezieht sich auch darauf, dass man, wenn man das eine operiert, das andere gleich mitoperieren kann, aber dann der Schlüssel nur so auf das eine fokussiert, also der Schlüssel, der den Krankenkassen gegeben wird zur Abrechnung. Ich würde grundsätzlich immer davon ausgehen, dass es eine Dunkelziffer gibt, die wir gar nicht, auf die gar kein Zugriff möglich ist.
Wenn ich ein rollender Hobbit wäre und ich könnte dir einen Wunsch erfüllen, was wäre dein Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass intergeschlechtliche Menschen von allen anderen Menschen anerkannt werden als Menschen, dass wir uns nicht darüber unterhalten müssen, dass man nicht an Kindern operiert und schon gar nicht an Kindern, die das selber nicht wollen oder was dazu sagen können. Und dass generell einfach Menschen nicht so fokussiert sind darauf, was sie für Geschlecht halten oder nicht Geschlecht halten, sondern mal darauf fokussieren, irgendwie, dass Menschen Menschen sind und sich ein bisschen mehr darum kümmern.
Das war für Pink Channel Dr. Dan Christian Gatters. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Dan Christian Gatters.
Dankeschön und auch danke für die schöne Schlussfrage.